Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ganz anderes Publikum als im 10 Uhr Gottesdienst. Wir haben gerade gesungen, ne? Gott, Gottes Wort, unser täglich Brot ist, dass wir Hunger nach ihm haben. Ich habe euch heute eine fette Schnitte Brot mitgebracht. Ein Text, der mich vor 20, 25 Jahren voll angesprochen hat. Er hat voll in meine Situation reingesprochen. Ich werde euch gleich erklären, warum das so war. Das Wichtigste, was ihr wissen müsst heute zu dem Abschnitt aus dem Titusbrief, den wir lesen. Wir haben ja so eine Reihe über den Titusbrief, 3 Kapitel, kann man auch mitlesen, sich im Internet für so eine Lesegruppe anmelden und sowas alles. Der läuft eigentlich auf Folgendes hinaus, aber guckt es euch selbst mal an. Was der Text, den wir gleich lesen miteinander, mit dem Video zu tun hat, davon am Ende der Predigt mehr. Der Titusbrief ist schon ein interessanter Brief. Den schreibt Paulus an einen jüngeren Mann, einen jüngeren Mitarbeiter, der auf Kreta war, der da Verantwortung für verschiedene Gemeinden hatten. Und wenn ihr so in den letzten Wochen hier gewesen seid, habt ihr schon 4 Predigten dazu gehört. Heute kommt die 5. und nächste Woche, glaube ich, die 6. Es gibt ein Buch, habe ich geschenkt bekommen, fand ich interessant, Bible Clouds, wo jemand mit wissenschaftlicher Arbeitsweise dargestellt hat, welche zentralen Begriffe in den verschiedenen biblischen Büchern vorkommen. Und das gucken wir uns jetzt mal für den Titusbrief an. Mit den Bible Clouds ist es so, dass nach einer speziellen Methode ausgewertet wird, welche Begriffe, welche Worte kommen häufig vor, welches sind Zentralbegriffe, wird auch in der Einleitung beschrieben. Und hier seht ihr die zentralen Begriffe des Titusbriefs. In anderen biblischen Büchern sind das dann viel mehr Begriffe, bis zu 300 oder so. Hier ist ja überschaubar. Auch das, was ihr da, weil es zu klein geschrieben ist, nicht lesen könnt, werde ich euch mal vorlesen. Je nachdem, wie groß so ein Wort gedruckt ist, kommt es häufiger vor und hat eine größere Bedeutung. Allein was die Präsenz dieses Wortes annimmt. Ich lese es euch mal vor, was da so in der Größenverteilung ungefähr genannt ist. Gott, sollen, Glaube, das Gute, Retter, Menschen, besonnen, Gnade, Männer, Lehre, Wort, Frauen, rein, gerecht, wahres Wort, gesunde Lehre, tun, gehen, kommen, ewiges Leben. Wie geht euch das, wenn ihr diesen Zentralbegriff sollen da vorne in der Mitte seht? Du sollst, du musst. Es gibt manchmal bei Predigten so den erhobenen Zeigefinger, wo gesagt wird, was du alles tun musst. Da werden lauter Aufforderungen und Imperative reingesetzt, die gar nicht im Text stehen. In dem Text, den wir jetzt miteinander lesen, ist es aber andersrum. Da ist das, was wir tun sollen, ganz zentral genannt. Und das ist eine Spannung, das auszuhalten, und ich möchte euch mit in die Spannung hineinnehmen. In Kapitel 2 im Titusbrief gucken wir uns heute die ersten 10 Verse an. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, wir haben doch letztes Mal schon bei Vers 11 weitergemacht, ist richtig, passte besser zum Abendmahl, weil was in Vers 11 läuft, ist die Begründung für das, dass wir nämlich durch Jesus gerettet sind, dass wir, wie Veit das beschrieben haben, von der unheilbaren Krankheit ja gesund gemacht worden sind durch Jesus Christus, sein Opfer, ewiges Leben bekommen haben. Das ist nämlich die Begründung für das, was Titus hier von Paulus aufbekommt, der Gemeinde zu sagen. Fangen wir mal mit den ersten Versen an. Du aber lehre alle in der Gemeinde, so wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Ebenso sage den älteren Frauen, dass ihre Lebensführung der Würde des Christenstandes entsprechen muss. Sie sollen nicht über andere herziehen oder dem Alkohol verfallen sein. Im ersten Teil geht's um gesunde Lehre für ältere Männer und ältere Frauen. Jetzt guckt euch mal um. Wie viele ältere Männer und ältere Frauen sind hier? Wir haben nach dem ersten Gottesdienst zusammengestanden, hier so meine Mit-40er, Anfang 50er Generationen haben gemerkt, wir sind schon die Älteren mittlerweile. Ja. Hier sind nicht allzu viele Ältere, denen wir was zu sagen haben. Aber die Motivation für euch Jüngeren, wenn ihr mal so werden wollt, wie es hier steht, wenn ihr das schon alles gelernt haben wollt, wenn ihr schon solche Christen, solche Menschen in Gottes Augen sein wollt, dann ist es auch gut zu hören, was sollen die denn sein? Dann kann ich nämlich jetzt und heute schon anfangen und kann mir in 20 Jahren mal zurücklehnen und kann sagen, mache ich doch schon, Titus, was willst du eigentlich? Na gut, man könnte auch sagen, danke Gott, dass du mich geformt hast, dass du mich in meinen jungen Jahren schon benutzt hast, damit hinterher mal was rauskommt zu deiner Ehre, wo ich anderen wieder was weitergeben kann. Alle Altersschichten und Gruppen in der Gemeinde werden heute in unserem Text angesprochen. Die jüngeren Frauen und die jüngeren Männer, da kommen wir dann später zu. Wir gucken uns mal an, was die älteren Männer so alles tun sollen, wie sie sein sollen. Sie sollen nüchtern im Urteil sein, das bedeutet abgeklärt sein. Nicht so heißblütig, nicht so heißsporne, sondern nüchtern im Urteil. Ehrbar sollen sie sein. Jetzt hat das mit dem Ehrbar so ein kleines Problem auf sich. Man kann nicht einfach ehrbar sein. Entweder ist man ehrbar oder da gibt's keinen, der Ehre entgegenbringt. Respekt, Alter, ich will Respekt. Das ist so ein bisschen das, was hinter Ehre, ehrbar sein steht. Ich will, dass du mich anerkennst. Du hast mir keinen Respekt entgegengebracht. Ist auch ganz klar, so wie du dich verhältst, so wie du lebst, das ist nicht besonders respektabel. Das ist nicht besonders ehrfurchtsvoll. Ehrbar zu sein, ist eigentlich ein Ergebnis von dem Prozess, sich von Jesus umgestalten zu lassen, ein Mensch zu sein, der nach Gottes Willen lebt. Hier geht's um Beziehungsautorität. Ich kann Respekt und Ehre verlangen, wenn ich eine bestimmte Machtposition habe, über andere bestimmen kann. Und dann machen die vielleicht, was ich sage und respektieren mich äußerlich, aber machen es mit knirschenden Zähnen. Denken, Mist, wenn ich dem mal eins auswischen kann. Hier geht's darum, dass man so ist und so wird, dass andere einen respektieren, dass man ehrbar ist. Sie sollen besonnen sein. Das Gegenteil von besonnen sein ist übrigens Hochmut, also man soll sich besinnen. Und sie sollen gesund sein in Glauben, Liebe und Standhaftigkeit oder Geduld oder Ausdauer steht an anderen Übersetzungen. Dann klingelt bei mir sofort 1. Korintherbrief an, Hohelied der Liebe und dann heißt es zum Schluss, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, auf die kannst du dein Leben mit Gott und das, was Gott möchte, reduzieren. Glaube, Hoffnung und Liebe und genau das ist das, wie die alten oder die älteren Männer leben sollen. Sie sollen gesund sein im Glauben, in der Liebe, in der Standhaftigkeit, in dem Ausharren. Das hat ja was mit Hoffnung zu tun. Wenn ich auf was hoffe, dann lebe ich ausdauernd darauf hin. Und die älteren Frauen, sie sollen ein würdevolles Leben entsprechend dem Christenstand führen. Hört sich ein bisschen auch in der guten Nachrichtübersetzung altbacken an. Was da eigentlich steht, bedeutet, sie sollen dem Heiligen wörtlich leben. Und jetzt stellt euch so einen Priester vor, der ins Heile und ans Allerheiligste geht, der Gott Opfer darbringt, der den Gottesdienst leitet. Das machst du nicht mal eben so aus dem hohlen Bauch heraus oder schüttelst du mal nicht aus dem Ärmel, sondern das ist ein Dienst für Gott und eine Aufgabe vor Gott, die einen besonderen Anspruch hat, die eine besondere Würde verlangt. Und so sollen die älteren Frauen ihr Leben führen, wie es dem Heiligen und dem Dienst für Gott entspricht. Und jetzt kommen zwei coole Sachen. Sie sollen nicht über andere herziehen, also nicht tratschen oder klatschen und nicht alkoholsüchtig sein. steht im Text, nicht vielem Wein ergeben. Ist das alles? Ist das alles? Das kriegen wir noch hin, oder? Ja. Dann beißen wir uns halt mal auf die Zunge und klatschen und tratschen nicht. Aber das Wort, was hier steht für über andere herziehen, klatschen und tratschen, das hat's in sich. Da steht nämlich eigentlich, wenn man es so übersetzt, verleumden. Und wisst ihr, wer der Verleumder ist in der Bibel? Das ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Verleumder, der Teufel. Und genau dieses Wort steht hier, sie sollen nicht verleumden. Was macht der Teufel? Der versucht, Christen und Menschen bei Gott anzuklagen. Versucht deutlich zu machen, hey Gott, die schaffen's alle nicht. Guck, der hat schon wieder gesündigt, die hat schon wieder das Falsche getan, der hat schon wieder nicht das Gute getan, was er tun sollte. Kennt ihr so Leute? Auch in der Gemeinde? Die immer auf die Fehler gucken? Die immer die Fehler summieren? Und irgendwann mal, wenn das Maß voll ist, dann kracht's mal. Hier geht's um die älteren Frauen, aber ich glaube, das können ältere Männer, das können Menschen prinzipiell ganz gut, so zu sein, so aufzurechnen, so zu verleumden, so durcheinander zu bringen, so die falsche Perspektive einzunehmen. Gott steht nämlich da und sagt, weiß ich alles, aber in Jesus Christus sind sie gerecht vor mir. Das haben wir letzte Woche in dem Abschnitt vom Titusbrief uns durch den Kopf gehen lassen und dann auch ganz praktisch durch den Kopf in den Magen, als wir Abendmahl gefeiert haben. Die Listen, die hier stehen, sind natürlich nicht vollständig. Wir müssen jetzt das ganze Neue Testament nehmen. Allein im Titusbrief steht ja noch mehr, wie wir leben sollen. Da werden wir nächste Woche noch drauf kommen. Und wir haben schon gesehen, wie zum Beispiel Älteste, Leiter der Gemeinde leben sollen. Das stand schon im ersten Kapitel drin. Hier vermutlich geht's mal darum, dass Paulus wusste, wie die Gemeinden in Kreta ticken, wo vielleicht die besonderen Probleme sind. Und deshalb sagt der Titus an dieser Stelle, hey, lehre sie so. Lehre den älteren Männern das, lehre den älteren Frauen das. Vielleicht waren das besondere Problemlagen, die damals auch hatten in den Gemeinden. Weiß man nicht, ist eine Vermutung von mir. Könnte sein. Jetzt geht's weiter. Die Älteren können jetzt gehen unter uns. Jetzt geht's um die Jüngeren. Als Lehrmeisterinnen eines guten Lebenswandels müssen sie, das ist noch der Schluss von den älteren Frauen, da steht nämlich, was sie noch für eine Aufgabe haben in Bezug auf die jüngeren Frauen. Als Lehrmeisterinnen eines guten Lebenswandels müssen sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und zuchtvoll leben, ihren Haushalt ordentlich führen und ihren Männern gehorchen, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein. Möchte noch jemand bleiben? Ist das, ja genau, jetzt bin ich lieber alt auf einmal, ne? Ja. Was ist denn hier mit alleinerziehenden Vätern? Müssen die ihren Haushalt auch ordentlich führen? Steht ja nicht im Text. Ihr Lieben, es geht hier nicht um das Heimchen am Herd, es geht hier nicht um ein überkommenes Rollenverständnis, sondern es geht hier darum, das ist die Begründung, dass Gott geehrt wird, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Ich sag zu den einzelnen Sachen was, sag aber auch, dass die Liste natürlich offen ist und dass es hier speziell um verheiratete jüngere Frauen geht. Ist doch klar, ne? Sagt der Text, wenn es darum geht, dass sie ihre Männer und Kinder lieben sollen, gehe ich davon aus, dass sie verheiratet sind und Familie haben. Es gibt gerade in unserer Kultur, wo das Single-Sein immer mehr zunimmt, ja auch andere Lebensentwürfe, wo jemand alleine lebt. Ja, da gelten hier aus dem Text bestimmte Sachen ganz praktisch eben mal nicht. Andere gelten wiederum. Und man muss sein Leben finden und man muss seine Berufung vor Gott finden und festmachen und ihn fragen, wie soll ich denn leben? Da ist Paulus so der Master, der einem alles zeigen kann, der war ja nicht verheiratet und schreibt das auch an, zum Beispiel im Korintherbrief oder an anderen Stellen, wie er lebt, wie er sein Leben gestaltet und organisiert als Unverheirateter. Also immer mithören. Das ist natürlich der fette Text zum Muttertag hier, ne? Da kriegt man das schon mit. Alle Mamas, die gerade von ihren Kids dann noch ein Geschenk bekommen haben oder so, die können sich jetzt so richtig zurücklehnen und sich nochmal, weil ihr macht das ja auch schon zum großen Teil, sag ich mal, die können sich so richtig zurücklegen und sagen, yo, sogar Gott will das. und ich mache weiter da drin. Auch wenn es die Nächte sind, wo du ein paar Mal raus musst. Auch wenn es vielleicht in deiner Ehe, in deiner Beziehung im Moment nicht so läuft. Auch wenn dir alles über den Kopf wächst. Auch wenn du in dem Vergleichsleben drin bist, wo du denkst, die anderen Frauen, die können das besser, die haben die ordentlicheren Wohnungen, die haben ihr Leben besser im Griff. Auch und gerade dann darfst du dir das nicht als Tadel, sondern als Ermutigung sagen lassen. So kannst, so darfst du sein. Was kommt dir wieder vor, außer der Liebe zu den Männern und den Kindern? Sie sollen besonnen sein. Sie sollen zuchtvoll sein, da steht keusch oder rein, könnte man auch übersetzen. Geht hier auch gerade um den sexuellen Bereich, kein Ausbrechen aus der Ehe. Sie sollen den Haushalt ordentlich führen und dem eigenen Mann gehorchen. Begründung, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Denkt an die beiden Seiten einer Medaille. Wenn die Frau dazu aufgerufen wird, da müssen wir uns die andere Seite angucken, wie der Mann sein soll. Dazu gibt unser Text, haben wir vielleicht auch schon gesehen, nicht ganz so viel Auskunft, da geben aber andere Texte zu Auskunft. Zum Beispiel vergleicht Paulus das mal, wie Männer mit ihren Frauen umgehen sollen. Sie sollen nämlich so ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und in solch gestalteten Beziehungen, da fällt es auch einfacher, besonnen zu sein, den unteren Weg zu gehen, Kompromisse zu suchen, und ja, entsprechend miteinander eine harmonische Beziehung zu führen. Interessant finde ich, der Titus ist ja einer von den jungen Frauen nicht, aber von den jungen Männern, der ist ja in dem Alter. Der soll jetzt, und das war der Text, der mich damals vor 20, 25 Jahren so begeistert hat, da habe ich Jugendarbeit gemacht und war auch Jugendleiter. Und dann lese ich diesen Titusbrief und denke, du bist Titus und der Herr hat sie in deine Hand gegeben und jetzt kannst du ihnen allen mal die gesunde Lehre verkünden. Bevor ich die Sache mit dem Vorbild noch gemerkt habe und damit gemerkt habe, dass gesunde Lehre was damit zu tun hat, wie gut kenne ich das Wort Gottes eigentlich und so, da habe ich manche Sachen relativiert. Aber für mich war das damals in dem Alter so zwischen 20 und 30 voll die Herausforderung. Da sage ich, ja, so ein Titus, so einer möchte ich sein, der das machen kann, der anderen was weitergeben kann, der die Absichten Gottes konkret in das Leben hineinspricht, der mit Leuten ringt und betet und darum kämpft, dass sie ja ihr Leben in seinem Sinne gestalten. Und meine Frau hat jetzt eine junge, also schon mittlerweile auch schon etwas ältere Frau, aus unserer ehemaligen Jugendgruppe aus dem Hackenberg getroffen. Die haben so ein ehemaligen Treffen gemacht als Jugendliche, als ehemalige Jugendgruppe, waren so irgendwo in Norddeutschland und hat ihr davon berichtet. Und dann haben wir mal so gesehen, wie viele Leute von der damaligen Jugendgruppe ihr Leben mit Jesus voll durchgezogen haben. Da sind sogar ein paar bei, das ist nicht besser, als wenn man in so einem normalen Beruf ist wie ich oder andere von euch, es sind sogar ein paar bei, die waren hier an der BTA oder haben an der FDA in Gießen studiert und arbeiten jetzt hauptberuflich im Reich Gottes mit. Und wenn ich sehe, so ein fetter Segen, den Gott damals geschenkt hat für die Lebensrichtung von Einzelnen, da sage ich heute noch, hey, das war genau richtig, dass wir uns damals als Mitarbeiter so engagiert haben und so kleine Titusse waren. Wie sollen die Männer sein? Da steht hier im Text, sie sollen besonnen und beherrscht sein. Im griechischen Text steht da eigentlich nur ein Wort. Das beherrscht ist schon ja ein Ausdruck dieses, wie man besonnen sein kann oder eine Auslegung, wie man besonnen sein kann. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Die älteren Männer sollten besonnen sein. In Vers 5, die jüngeren Frauen sollen besonnen sein. Und jetzt hier in Vers 6, auch die jüngeren Männer sollen besonnen sein. Dieses Besonnensein kommt hier dreimal vor. Das ist so ein Kernbegriff im Titusbrief und in unserem Text sowieso anscheinend das Schlüsselwort. Was bedeutet besonnen zu sein? Es bedeutet eigentlich, dass man die eigene Freiheit und die eigenen vorhandenen Möglichkeiten, wir haben ja eine Freiheit in Christus, wir sind ja frei gemacht. Wir können uns ja in Anführungsstrichen alles erlauben, weil wir in Christus befreit sind. Und wir haben ja eigentlich eigene Möglichkeiten. Wir sind ja begabt in verschiedenen Bereichen. Uns steht die Welt offen. Wir können unsere Welt gestalten. dass man eben diese eigene Freiheit und die vorhandenen Möglichkeiten durch richtiges Denken oder die richtige Lehre, dass man der richtigen Lehre folgt, dass man diese begrenzt. Besonnen sein bedeutet nicht auszuufern. Das Gegenteil von dieser Besonnenheit, habe ich schon gesagt, ist Hochmut oder man könnte auch sagen Raserei. Das Grenzenlose, keine Grenzen mehr zu kennen. Selbstbeherrschung bedeutet besonnen zu sein. Und selbstbeherrscht sind Menschen, die nicht auf andere herabsehen und was Besseres sind oder sie denken, sie seien was Besseres, sondern die sich mit ihnen eins machen. Und jetzt geht das eigentlich um Folgendes. Was können wir mit solchen Texten machen, auch mit solchen Wörtern machen? Wir können sie als Munition nutzen, um den anderen abzuschießen. Ich habe eine glorreiche Tradition in unserer Familie. Heute ist ja Muttertag. Ich darf meine Mutter nachher irgendwann nochmal anrufen. Ja? Aber es gibt eine glorreiche Tradition, seitdem ich mit 17 Jahren Christ geworden bin. Das ist die Tradition, sich um richtiges und falsches Leben zu streiten und das Wort Gottes heranzuziehen, um den anderen zu überführen und von seiner Meinung zu überzeugen. Und meine Eltern konnten das gut, weil die kannten sich gut aus in der Bibel. Das habe ich natürlich nicht auf mir sitzen gelassen. Ich habe ganz viel Bibel gelesen, mir alles angestrichen und sowas. Und wenn die dann sagten, ihr Kinder, du Sohn, sei deinen Eltern gehorsam, das steht im Neuen Testament, steht wirklich drin, dann habe ich mit dem weiteren Textverlauf gekontert und die Replik gegeben und habe gesagt, und ihr Väter, ich ergänze, ihr Mütter, die sind mitgemeint nach paulinischer Sprachbedeutung, habe ich dann so ganz cool gesagt, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Und an Tagen, wo Gott uns gnädig war und wo wir über uns selbst lachen konnten, haben wir dann auch gelacht. Und ich habe mich oft bei meinen Eltern für meinen Ton entschuldigen müssen und sogar meine Eltern haben sich manchmal bei mir entschuldigt und haben wir neu weitergemacht als Christen in einer Familie. Aber das war sowas. Man hat das Wort Gottes und das, was hier steht, als Munition genommen, um sich gegenseitig einen reinzuwirken und dem anderen zu zeigen, wo er falsch ist. Das ist hier nicht gemeint. Das soll Titus auch nicht machen in den Gemeinden. Hier geht's eigentlich darum, dass es Medizin ist. Das sind Salben, das sind Verbände, das sind Pflaster, die wir dem anderen, der anderen mitgeben dürfen in ihr Leben, damit das Leben gelingt. Letzte Woche ging es darum, wir sind alle unheilbar krank und brauchen Heilung durch Jesus Christus. Wir müssen versehnt werden mit Gott. Diese Woche geht es darum, und jetzt gehen wir auf dem Weg der Rehabilitation. Jetzt gehen wir auf einem gesunden Lebensweg, haben unser Leben auf neue Pfade gestellt. Und jetzt dürfen wir uns gegenseitig helfen, um ein gelingendes Leben zu führen. Zu den jungen Männern wird ja gar nicht viel gesagt. Ich glaube, das hat einen Grund. Das hat einen Grund, weil Titus einer von den jungen Männern ist. Und ganz ehrlich, wenn ich mit meinen 47 Jahren einem 17-Jährigen was sage, dann erwarte ich schon ein bisschen aufgrund meines Lebenshorizonts und so, dass er vielleicht irgendwann, vielleicht nicht in der Situation, aber später mal merkt, der Papa hatte doch recht. Aber wenn ich im gleichaltrigen Bereich bin, dann merke ich ganz häufig, kannst du noch so viel sagen, der andere kennt dich ja und weiß, wie du lebst. Und deshalb geht's hier weiter. Dann sagt Paulus zu Titus, sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit gebührendem Ernst, in gesunden und unanfechtbaren Worten. Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Das Gute tun und angemessen drüber reden. Leben und Lehre gehen Hand in Hand. Es geht um das Gelebte und um das gelehrte Zeugnis. Niemals nur einseitig. Titus soll ein Vorbild sein. Er soll genauso leben, wie Gott es möchte. Und dann, ich glaube, ist er nicht nur den jüngeren Männern ein Vorbild, sondern allen in der Gemeinde. Das kannst du sein. Du kannst so leben, wie Gott es möchte und dieses Vorbild sein. Und du darfst auch was sagen. Angemessen, in der richtigen Art und Weise, in einer vertrauten Beziehung. Auch dazu bist du aufgefordert. Wir werden nämlich gleich sehen, wie Titus das sagen soll. Da steht hier im Text mit gebührendem Ernst. Das ist ein ganz interessantes Wort im Griechischen. Das hat Aristoteles benutzt. Aristoteles hat eine Tugendlehre, eine Tugendethik formuliert. Und die Tugend ist immer so die Mitte, die goldene Mitte, die richtige Mitte, nicht der faule Kompromiss zwischen den Extremen. Zum Beispiel ist der richtige Umgang mit Geld, Freigebigkeit, die Mitte zwischen Geiz und Verschwendung. Richtig, danke. Ja, Freigebigkeit liegt genau dazwischen. Und das Wort, was hier steht, mit diesem gebührenden Ernst, das meint die Mitte zwischen Anmaßung oder Arroganz, mit der er die anderen lehren soll, oder auf der anderen Seite dann Gefallsucht und Kriecherei. Du kannst anderen was weitersagen und arrogant dabei sein, anmaßend dabei sein. Ich kann es besser, ich weiß es besser. Und jetzt hör dir mal ein bisschen Weisheit von mir an. Du kannst aber, wenn du so ein Konfliktvermeidungstyp bist, auch jemand sein, der versucht, den anderen zu gefallen. Der ist so ein Kriecher. Der sagt, ist alles gut, brauchst dich nicht ändern, ist alles, Gott hat dich längst lieb. Auch an Stellen, wo Sünde auch beim Namen genannt werden muss. Die Frage ist natürlich dann nur, wie kannst du sie beim Namen nennen, ohne den anderen noch weiter zu zerstören? Aber das wäre ein ganz anderes und eigenes Thema. Diese Mitte zu finden, diesen gebührenden Ernst zu finden, zwischen Anmaßung, Arroganz auf der einen und Gefallsucht und Kriecherei auf der anderen Seite, das ist eine hohe, eine schwere, aber auch eine schöne Aufgabe. Und ich glaube, wenn ihr so euer eigenes Leben Revue passieren lasst, gibt es eine ganze Menge Punkte, wo wir merken, da sind wir auf der einen oder anderen Seite vom Pferd gefallen. Passiert auch, ist auch nicht schlimm, machen wir fröhlich weiter mit dem Ziel, das in dieser Mitte zu tun. Wenn man den 8. Vers liest, dann merkt man, im Titusbrief geht es vor allen Dingen darum, Irrlehrer und Irrlehren sollen zurückgewiesen werden, das Evangelium soll im Mittelpunkt stehen, Jesus soll im Mittelpunkt stehen, es geht nicht um andere Sachen. Das ist auch so ein Ausschnitt hier, wenn es um die gesunde Lehre geht, der in unserem Text thematisiert wird. Um diese gesunde Lehre weitergeben zu können, muss man das Wort Gottes natürlich auch kennen. Vor einem 10 Uhr Gottesdienst ging es darum, man kann noch an der Bibelleseaktion vom Titusbrief mitmachen, und der den Gottesdienst geleitet hat, hat dann gesagt, ich bin auch noch nicht ganz durch. Ja, ich habe ihm das nicht ganz abgenommen, aber Veit, du kannst mich widerlegen. Dann habe ich gedacht, meine Güte, das sind 3 Kapitel, wir sind seit 4 Wochen da dran, da muss es doch möglich sein, in der Zeit den Titusbrief zu lesen, auch wenn wir alle so viel haben. Aber das ist wirklich wichtig, wenn wir Gottes Wort weitergeben wollen, dass wir es auch kennen. Nicht nur häppchenweise, nicht nur scheibchenweise, sondern den ganzen Leib Brot. Lies die Bibel. Lies Kommentare dazu. Kannst du dir im Gemeindebüro sogar ausborgen, wenn du sie zurückbringst. Wenn du tiefer ins Wort Gottes einsteigen willst. Im Internet kannst du viel googeln. Hör dir Predigten an, lass dich inspirieren. Geh zu Seminaren. Nimm irgendein Programm teil, wo du merkst, da steige ich tiefer ins Wort Gottes ein. Mach das. Du legst eine Grundlage für dein Leben selbst und für das, was du anderen, wenn du so ein Titus bist, weitergeben kannst. Und dann redest du nicht nur irgendwas, sondern dann redest du Worte Gottes, und die sind zurechtweisend, die sind Perspektiven aufzeigend, die sind heilsam, die sind gut. Dann machst du nicht irgendein psychologisches Geschwätz aus der eigenen Jackentasche, sondern dann beziehst du dich auf das, was Gott selbst uns mitgeteilt hat und was du heute anderen mitteilen darfst. Wer bist du? Bist du einer von denen, die hier genannt worden sind? Wer bin ich? Ich bin auf der einen Seite einer von den älteren Männern mittlerweile und habe mir das heute Morgen selbst gepredigt und gemerkt, hui, da war die Sache mit dem Vorbild. Bist du die junge Frau? Bist du der junge Mann, der heute angesprochen wurde? Wenn ja, dann tu das, was Gott sagt, und tu es fröhlich. Mach deine Erfahrung, sieh auch dein Scheitern, aber sieh auch, wie Gott dein Leben in die Hand nimmt und dich genau dazu berufen hat, so zu leben. Oder bist du sogar der Titus? Und ich glaube ja. Ich glaube, jeder von euch, der hier heute Morgen sitzt, hat seinen Wirkungskreis, der kann größer oder kleiner sein. Der kann in 1:1 Situationen sein und er kann in größeren Kontexten sein. Dann sei Titus für deine Mitmenschen. Dann lehre sie. Dann gib ihnen das Gute, was Gott dir gezeigt hat durch seinen Geist. Gib es ihnen weiter. Steck nicht zurück. Mach den Mund auf in einer angemessenen Art und Weise und sag das weiter, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Der Text geht noch weiter, aber wir brechen hier ab. Es geht mir nur noch um eine Sache aus den letzten zwei Versen. Das ist in einem Kulturkreis geschrieben, wo es Sklaven gab. Könnt ihr da sehen auf dem Text, ne? Das haben wir heute nicht mehr. Man kann Analogien bilden zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Das ist mit Sicherheit in Ordnung. Die Sachen, die hier zu den Sklaven gesagt werden, die kannst du auch jedem Arbeitnehmer entsprechend sagen. Und man könnte dann noch weiter denken, wie sollen die Herren den Sklaven gegenüber sein? Also die Vorgesetzten, die Arbeitgeber. Auch dazu gibt es in der Bibel jede Menge Hinweise. Hier steht, die Sklavinnen und Sklaven sollen ihren Herren oder Herrinnen in allem gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen. Wer eine ältere Luther-Übersetzung liest, da steht, sie sollen ihnen nicht widerbellen. Widerbellen? Also gegenbellen, entgegenbellen, wieder mit einem I geschrieben. Kleiner Hinweis als Deutschlehrer, hat eine andere Bedeutung als wieder mit IE geschrieben, was eher erneut oder sowas bedeutet. Du sollst nicht ständig dagegen opponieren. Und wir hatten gerade dieses Wort der Besonnenheit, der Beherrschung. Das hat was damit zu tun. Wir hören uns noch einmal an, den ihr schon vom Anfang der Predigt kennt. Kennst du solche Menschen? Unangenehm. Wenn du ein solcher Mensch bist, und ich bin an manchen Stellen meines Lebens so ein Typ, noch unangenehmer, weil ich auf einmal die Wahrheit über mich selbst erkenne. Es gibt Hundeschulen, ja? Und es gibt die Gemeinde, wo Christen wachsen können und sich verändern dürfen. Nutz das, diese Chance zur Veränderung, um eben jemand zu sein und zu werden, der nicht so ein kläffender Köter ist, sondern seid ein Rettungshund, was weiß ich was. Ein Blindenhund, der andere führt. Könnt die Analogie für euch fortschreiten. Ich kenne so Hunde aus unserer Nachbarschaft. Da gibt's die netten und freundlichen und da gibt's die Kläffer. Und die Kläffer, die nerven mich. Und wir kennen so Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Und wir in der Gemeinde haben das Vorrecht, zur Ehre Gottes unser Leben gestalten zu können. Das heißt dann zum Schluss des Textes über die Sklaven, aber auch über uns alle, mit allem, was ihr tut, sollt ihr der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.